es wird heute Nachmittag eine sehr ernste Versammlung, aber auch eine sehr, sehr freudige Versammlung. Thematisch gesehen am großen weißen Gerichtsthron, wo einmal alle Menschen erscheinen müssen, die je über diese Erde gegangen sind. Dazu Offenbarung, Kapitel 20, Vers 11 bis 15, sind bekannte Worte, und da besteht die Gefahr, dass man da denkt, das weiß ich ja schon. Aber wir sollten uns das immer wieder vor Augen führen, wegen dem ungeheuren Ernst, der darin enthalten ist. Und ich sah einen großen weißen Thron und den, der darauf saß. Vor seinem Angesicht flohen die Erde und der Himmel, und es wurde keine Stätte für sie gefunden. Und ich sah die Toten, groß und klein, stehen vor dem Thron, und Bücher wurden aufgetan, und ein anderes Buch wurde aufgetan, welches ist das Buch des Lebens. Und die Toten wurden gerichtet nach dem, was in den Büchern geschrieben steht, nach ihren Werken. Und das Meer gab die Toten heraus, die darin waren. Und der Tod und sein Reich gaben die Toten heraus, die darin waren. Und sie wurden gerichtet, ein jeder nach seinen Werken. Und der Tod und sein Reich wurden geworfen in den feurigen Pfuhl. Das ist der zweite Tod, der feurige Pfuhl. Und wenn jemand nicht gefunden wurde, geschrieben in dem Buch des Lebens, der wurde geworfen in den feurigen Pfuhl. Diesen Bibelabschnitt möchte ich in drei Hauptteile heute Nachmittag aufteilen. Und über jeden dieser Hauptteile möchte ich thematisch einen Satz darüber schreiben. Über den ersten Teil, da will ich den Satz schreiben: eine Fehlentscheidung mit schwerwiegenden Folgen. Weil es so etwas im Leben gibt, sehr oft gibt, und kaum jemand heute Nachmittag da ist, der nicht selber schon an irgendeiner Fehlentscheidung schwer zu tragen und zu leiden hatte. Der zweite Abschnitt will ich überschreiben mit dem Satz: ewig verloren, Schrecken ohne Ende. Ist wirklich ein hartes Thema. Ich weiß es. Und sag's auch nicht deshalb und spreche nicht darüber, weil ich uns all Angst machen möchte. Die meisten sind schon älter, stehen vor dieser Tatsache und wissen, dass es vielleicht gar nicht mehr lange geht. Es könnte beim einen oder anderen sein, dass es schon heute oder gar morgen geschieht. Also ewig verloren, das ist ein Schrecken ohne Ende. Und ich bin aber glücklich, dass ich auch eine ganz frohe Botschaft noch bei dem allem habe. Sonst wäre es schade, wenn ich hierher gekommen wäre. Also die dritte Überschrift: eine unaussprechliche, herrliche Freude. Dass diese Art von Verkündigung biblisch ist, nicht religiös, nicht positiv, nicht negativ, kann ich aus folgender Aussage erkennen: sehet an die Güte und den Ernst Gottes. Es sollte in jeder Verkündigung ein gewisser Ernst da sein. Es sollte aber auch bei jeder Verkündigung eine gewisse Freude da sein. Eine gewisse Hoffnung sollte verbreitet werden, dass niemand von Gott hergezwungen wird, ein Ende zu haben, eine Ewigkeit zu haben. Mit Schrecken ohne Ende. Also das Erste noch einmal, eine Fehlentscheidung mit schwerwiegenden Folgen. Jetzt wäre ich in der Lage, liebe Geschwister, liebe Zuhörer, aus meinen seelsorgerlichen und langjährigen Erfahrungen eine ganze Reihe solcher Menschen zu nennen, vor unsere Augen zu führen, die wegen einer schweren Fehlentscheidung unsägliches Leid auf sich selber geladen haben und manchmal auch noch auf andere Leute. Nur kurz will ich einige Bereiche streichen. Besonders bei einer Eheschließung. Da ist mir persönlich eigentlich ein Fall sehr zu Herzen gegangen. Bekannt sind mir mehrere. Da war ein Mädel, kam in das heiratsfähige Alter, hat den Wunsch gehabt, was sehr verständlich und auch Gott gewollt ist. Ich möchte auch gern einen Mann haben, hätte gerne Kinder, ganz im Gebot und in der Anordnung Gottes. Seid fruchtbar und mehret euch. Für diese Aufgabe hat Gott den Mann und die Frau in ganz besonderer Weise ausstaffiert. Und wenn ich junge Leute sehe, die so eine Entscheidung treffen möchten, um den Sinn des Lebens überhaupt zu erfüllen, da freue ich mich. Und über manche habe ich auch schon gebetet und manche habe ich auch schon gefragt, bist du bereit, deinen anwesenden Mann die Treue zu halten, ihm beizustehen und rumgedreht. Ihr habt das bestimmt schon selber und da und dort erlebt. Da freue ich mich und pflege dann auch der Gemeinde und den Angehörigen zu sagen, das sollte nicht nur so ein schöner Tag sein, in dem die Verwandten sich treffen, ein Freudentag für das Hochzeitspaar und natürlich ein schönes, gutes Festessen. Die Anwesenden sollten diesen Tag mitspeichern und an die jungen Leute im Gebet denken, dass sie den Zweck, den Gott ihnen gegeben hat, erfüllen möchte. Und bei aller der Erfüllung der göttlichen Gebote Freude haben mögen. So ein junges Mädel sagt, Bruder Wegner, verstehst du mich, ich will heiraten. Aber ja, habe ich gesagt. Ja, wer ist denn der Auserwählte? Ein lieber, netter junger Mann, hat gute Umgangsformen, ist so lieb und nett zu mir. Junge Männer, wenn sie heiraten wollen, sind allerdings immer ganz lieb und nett und freundlich. Und beim Nachhaken hat sie es herausgestellt, er hätte einen kleinen Fehler. Er sei Alkoholiker. Ich habe ein bedenkliches Gesicht gemacht. Bruder Wegner, aber er hat mir versprochen, dass er vom Alkohol ablassen würde. Man wagt als Seelsorger ja nicht so, ein Glück zu behindern. Man will auch die Freude nicht kaputt machen und nicht zerstören. Wenigstens ein echter Seelsorger macht das so. Aber habe ich doch nur vorsichtig gemeint, meinst du, ob du den Mann wirst selig machen können? Diese Frage steht auch in der Bibel. Ich will es kurz machen. Er hat sein Wort gehalten für ein Jahr. Und dann hat er nur einen Besuch bei den alten Freunden gemacht. Und da hat man gesagt, ja komm, ein Glas, weißt du, jetzt komm bitte, sei kein Spaßverderber. Und wenn ein Mensch gebunden war, dann ist es schon so, wie manch ein Evangelist zum Ausdruck bringt und sagt, wenn man dem Teufel den kleinen Finger gibt, nur ein Glas, dann hat er die ganze Hand und ich füge hinzu den ganzen Kerl. Und bei der Frau war das so. Das war ein Drama, das will ich nicht schildern. Ich habe nachher schwere Aussagen genug zu machen. Ein anderer Fall noch kurz gestreift. Bruder Wegner, ich habe jetzt ein nettes Mädel, die scheußlich, hat gute Umgangsformen. Aber drogenabhängig habe ich wieder das Bedenken. Meinst du, dass deine Frömmigkeit, deine Entschiedenheit ausreichen würde, einen Mensch von den schweren Banden, von so einer schweren Sucht frei zu machen? Sage ich, ich habe Bedenken. Ja, meine Eltern sind auch dafür und er will die alte Bekanntschaft aufgeben. Es ging nur kurze Zeit gut, hat sogar in eine Entziehungskur mit eingewilligt. Aber eine Entziehungskur, kann die wirklich einen Menschen frei machen? Ich sag nicht nein. Es hat einzelne Fälle gegeben. Aber leider habe ich mehrere Fälle, wo es nicht funktioniert hat. Ich könnte über einen epileptischen Fall reden. Und erwähnen will ich zum Schluss nur noch, es gibt Menschen, die bringen in so eine Verbindung Altlasten mit. Da war ein Vorleben da. Und da waren Schulden gemacht worden. Und die sind geklärt worden, gerichtlich geklärt worden. Aber dann hat jemand nachgehakt und das Gericht ist auf neue aufgerollt worden. Und der liebe Ehepartner war mit drin, ob er wollte oder nicht, in einem neuen, ganz schweren Gerichtsprozess. Jetzt noch einen Fall, mit dem ich selber sehr zu tun hatte. Da ging es darum, aus dem ganz praktischen Leben, soll ich mir ein Auto kaufen oder, weil ich jung bin, lieber ein Motorrad. Ja, ja. Man hat sich fürs Motorrad entschieden. Ja, ja. Man hat die Warnung ausgesprochen. Man hat menschliche Argumente ins Feld geführt. Ein Motorrad hat zwei Räder und ist schwerer im Gleichgewicht zu halten. Ja. Als ein Auto. Nein, ihr wisst ja nicht, wie schön das ist, wenn man sich in die Kurve legen kann und von einer Kurve in die anderen geht. Und wenn schönes Wetter ist, wie warm der Wind einem entgegenbläst. Und wer hat nicht gern warmen Wind? Und dann gab es einen Unfall, eine kleine Weltreise. Übermüdung hat eine Rolle gespielt. Dann hat es einen tragischen Unfall gegeben, einen schlimmen Unfall. Unterschenkel 12-mal gebrochen, Oberschenkel 14-mal gebrochen. Der Becken wurde auseinandergerissen und dann hat es auch noch Gehirnbluten gegeben. Und so wurde der junge Mann eingeliefert. Ich habe mir das selber mit angeschaut. Die Folge davon war ein 3 Tage dauerndes Koma. Und da habe ich sogar lernen können bei solchen Fällen. Ein Seelsorger, der die Verantwortung der Verkündigung hat, liebe Geschwister, der sollte es aus solchen Fällen lernen, nicht um Angst zu machen, nicht um das Leben zu verneinen, aber der sollte auf die Wichtigkeit klarer Entscheidungen hinweisen. Ich konnte mit ihm sprechen und er hat auf alles Antwort gegeben. Und einige Wochen später habe ich ihn gefragt, weißt du noch, was ich da mit dir gesprochen habe, wo du ganz im Gips gelegen bist? wo mir die Tränen gekommen sind, als ich dich gesehen habe. Ich weiß kein Wort mehr. 5 Minuten vor dem Unfall und 3, 4 Tage danach alles ausgelöscht gewesen. Und dann war er noch ein großes Glück bei dem Unglück. Er hat eine ablaufende Versicherung und die galt gerade noch am Tag des Unfalls. Waren die Angehörigen froh und dankbar, dass die Versicherung, die hat sich sogar sehr geziert, aber den schweren Fall übernehmen musste. Und dann kam die eigentliche Fehlentscheidung. Was ich bis jetzt gesagt habe, ist ein tragischer Unfall. Ja. Dann wurde nach langen Hin- und Her- und Gerichtsverhandlungen beschlossen, dass er rentenberechtigt ist infolge seiner schweren Unfalles. Und wo er dann gesund war, hat sich der liebe junge Mann gesagt, alles geht doch eigentlich alles wieder. Und man hat ihm angeboten, wollen Sie die Rente auszahlen lassen oder später Rente beziehen? Wir geben Ihnen so und so viel. Und das waren ein paar zigtausend D-Mark damals. Ah, da kann ich was machen. Ich fühle mich ja so wohl. Wer entscheidet über das Leben? Wer kennt das Leben wirklich besser? Unser Gott und Schöpfer oder wir? Er hat sich das Geld auszahlen lassen. Dann hat er später Hepatitis bekommen, Folgeschäden. Ist ein geschädigter Mann. Hätte Rente haben können, bekommt keine Rente. Ich habe jetzt darüber gesprochen, über das Thema. Das Leben bietet solche Fälle. Fehlentscheidung mit schweren Folgen. Und jetzt gehe ich zur nächsten Überschrift über. Ewig verloren, Schrecken ohne Ende. Wie tragisch kann eine Fehlentscheidung in diesem Leben sein? Wie schwer kann man das ganze Leben lang hindurch tragen? Aber es gibt eine Entscheidung, ihr Lieben, die hat nicht nur Folgen fürs Rentenalter, sondern für alle Ewigkeit. Wie hat Gott zu Israel gesagt, ich lege euch vor, Tod und Leben. Ihr sollt wählen, ihr müsstet wählen. Was wollt ihr? Den Tod, ewigen Tod oder ewiges Leben? Schaut, deshalb hat mich das einleitende Wort so bewegt. Ich versuche immer eine Versammlung nicht nur mit dem zu sehen, wie ich empfinde. Ja. Hauptsächlich, was sagt Gottes Wort dazu? Und was sind die Regungen und die Wirkungen des Heiligen Geistes, wenn Jesus gegenwärtig ist? Ja. Wie hatten wir einleitend gehört? Jesus Christus hat dem Tode die Macht genommen. Deshalb bin ich aus Überzeugung und gerne Evangelist und Missionar, weil Jesus Christus dem Tode die Macht genommen hat. Und ich will das ganz deutlich in jedes Herz hineinrufen. Hab keine Furcht vor dem Tod. Hab keine Furcht vor dem ewigen Tod. Es gibt eine Möglichkeit, dass du nicht unter ewigen schrecklichen Folgen leiden musst. O Ewigkeit, du Donnerwort, o Schwert, das durch die Seele bohrt. Ich möchte, um das noch deutlicher herauszustellen, eine Begebenheit aus dem Leben des Herrn Jesu herausgreifen. Er ging, weil er die Gesetze befolgt hat. Er hat nicht nur aufs Gesetz hingewiesen. Die von Gott gegebenen Gesetze und Ordnungen hat er haargenau wie kein anderer befolgt. Mhm. Deshalb ging er aufs Laubhüttenfest und hat gesehen. Und Gott hatte ja gesagt, ihr sollt euch 7 Tage lang freuen. Ja. Gott will nicht Leid. Ja. Gott möchte nicht Traurigkeit. Und schon gar nicht den ewigen Tod. Gott möchte, dass wir uns freuen. Freuet euch in dem Herrn. Und ich sag's noch einmal, freuet euch. So ist Gott, das sind die Absichten Gottes. Was der Teufel Gott unterstellt und klug raffinierte Leute, das wollen wir dahingestellt sein lassen. Und hat Jesus gesehen, dies Volk ehrt mich mit den Lippen. Da wird so viel fromm geredet. Und was alles geredet wird und was alles zusammenkommt. An diesem Fest musste ja jeder Mann von Israel da sein. Was da gesagt wird. Und da tat ihm etwas weh, weil er gewusst hat, ich bin gekommen, dem Tode die Macht zu nehmen. Ich will nicht, dass nur eine einzige Seele dieser qualvollen Ewigkeit anheimfällt. Deshalb stand er auf. Das fromme Getue nützt nichts. Tradition nützt nichts. Frommes Wissen nützt nichts. Liebe Anwesenden, ihr habt eine Seele. Und wie ein Hirsch lechzt nach frischem Wasser, so lechzt meine Seele, o Gott, zu dir. Du hast eine Seele, die hat das dringende Bedürfnis, nicht Qualen zu haben für die Ewigkeit, sondern Friede und Freude und herrliche Auen und Lebenswasser. Wer festgestellt hat, dass er eine Seele hat, wenn Gott jemand hat dazu bringen konnte, das meine ich auch jetzt, darüber nachzudenken, ich habe eine Seele, wie wird das sein, wie wird das gehen? Der komme her zu mir und trinke das Wasser des Lebens. 1 Liter, 10 Euro. Gott sei Dank nicht. Ich bin so froh. Dieses Lebenswasser, das man braucht für die Ewigkeit, das ist umsonst zu haben. Das sagt er von dem Heiligen Geist, den empfangen sollten, die an ihn glauben. Glauben wir? Ist der Heilige Geist jetzt hier an der Arbeit? Haben wir noch so viel Gefühl und Empfinden noch, dass wir merken, wenn Jesus da ist, wenn Gottes Wort geredet wird, dass der Heilige Geist an der Arbeit ist? Ich will schauen, dass es nicht so lange geht. Ich habe noch einiges auf dem Herzen. Ich kann nicht anders. Die Bibel hat einen so drastischen, verständlichen Fall. Da gab es einen Mann, der lebte alle Tage. Herrlich und in Freuden. Es gab nichts, was er sich nicht hätte leisten können. Er kleidete sich, Kleider machen Leute, hat Feste gefeiert, hat schön gehabt. Ich weiß nicht, ob er überhaupt hat arbeiten müssen, ob er Manager hatte oder ob er Verwalter hatte, die das hingekriegt haben, nicht ganz richtig und nicht ganz gerecht. Aber alle Tage, überleg einmal, alle Tage herrlich und in Freuden. Aber, sieh, der Tod kommt oft geschritten, schnell zu arm und reich. Doch er fragt und klopft nicht lange, dringt hinein sogleich. Und was ist ein schnöder Sünder, hast vergessen, wer einst klopfte, wer? Der lang um dich geworben, der so deutlich zu dir geredet hat, der das Wort Gottes so lebendig in dein Bewusstsein hineingebracht hat, der das Bedürfnis nach Lebenswasser in deiner Seele angesprochen hat, dann klopfst du vergeblich. Ach, ich will es nicht zu tragisch machen. Vater Abraham war sein Schrei in der Untersuchungshaft. Es war noch nicht die Hölle. Vater Abraham, sende doch den Lazarus, dass er das Äußerste seines Fingers ins Wasser tauche. Und kühle meine Zunge. Ja, hatten der noch eine Zunge gehabt? Nein! Das war der Durst, von dem der Psalmist sagt. Meine Seele dürstet nach dem lebendigen Gott. Aber da war eine Kluft, tragisch, eine Fehlentscheidung getroffen im Leben, nach außen hin gelebt, gut gelebt und Gott vergessen, obwohl er vor seiner Türe lag. Lazarus heißt nämlich Gotthilf, griechische Bedeutung. Die Gotteshilfe lag vor seiner Tür, aber er hatte keine Zeit gehabt. Ich weiß, ich berühre manche Empfindungen in unserem Innern, aber Jesus ist heute Nachmittag hier. Wer weiß, wie lange die Gnadenzeit noch geht. Und Gott wirkt und arbeitet. Und was wird da gesagt? Der Gerichtsablauf. Ich habe die Abschnitte gelesen. Ich sah einen weißen, großen Thron. Ja, warum war denn der weiß? Warum war der nicht rot oder braun oder schwarz oder gelb oder grün? Warum war der weiß? Weil es da sauber und gerecht zugeht. Deshalb ist das weiße Kleid, das wir tragen, auch weiß. Das ist sauber und absolut gerecht. Da gibt es keine krummen Beschlüsse. Hier auf Erden gibt es Fehlbeschlüsse, sogar im juristischen Bereich. Der größte Fehlbeschluss aller Zeiten war durch Pontius Pilatus über den Mann, der nie eine Sünde getan hat. Der große weiße Gerichtsthron. Lasst mich ruhig das sagen, nicht weil ich Angst machen möchte. Ich will keinem den Weg dahin schwer machen. Ich will es nachher noch deutlich sagen, wie wir diesem schrecklichen Gericht aus dem Wege gehen können. Aber vor seinem Angesicht floh die Erde. Und was mich geradezu packt, der Himmel auch noch. Vor seinem Angesicht. Wenn man Gott ins Angesicht schauen muss.
Ja, ja.
Wie hatte einmal bei einer Verhandlung, wo ich teilnehmen konnte, der Richter gesagt zum Angeklagten, bitte schauen Sie mich an, schauen Sie mir in die Augen. Das war eine Situation und dann unvorstellbar. Die Erde und der Himmel flieht vor ihm. Ihnen war keine Stätte gefunden, kein Bergungsort. Das muss sehr, sehr tragisch und ernst sein. Meint ihr, dass man da einen Rechtsanwalt bekommen könnte, der einen da raushauen könnte? Der kann noch so geschliffen sein, der kann noch so viele Erfolge aufweisen. Er ist unmöglich vor dem Angesicht Gottes. Die letzten Tage war ich vor einer Bundesjustizrätin, also eine höhere Notarin. Und da hat sie mir einen Ausweis verlangt und mein Berater da wegen dem Geschäft hat gesagt, nehmen Sie Ihre Identitätsnummer mit und Ihre Steuernummer nehmen Sie mit. Und falls man sie braucht, dann gebe ich meine Kennkarte hin. Frage ich Sie, Frau Notarin, brauchen Sie meine Steuernummer? Brauchen Sie meine Identitätsnummer? Nein, das haben wir alles. Was denkst du, was man vor Gott verheimlichen kann, wenn man vom irdischen Notar und Richter nichts verheimlichen kann? Alle Ausreden werden so fadenscheinig sein, wie sagt die Bibel, auf 1000 Fragen. Wie viele Antworten werden wir geben können? Ich mache nicht Angst vor Gott. Das ist nicht meine Absicht hier. Aber ein Spielchen ist die Nachfolge Jesu nicht. Und die Gnadenzeit Deine und meine Lebenszeit sind so bedeutungsvoll für die lange, lange Ewigkeit. Ich habe schon irgendwo in einer Versammlung einmal erwähnt und gesagt, in der Nachkriegszeit hat es viele Menschen gegeben, die sind zurückgekommen nach dem Krieg. Der eine hatte keine Hand mehr, der andere keine Fuß mehr. Es hat Fälle gegeben, waren beide Hände weg, beide Füße waren weg. Und manche hatten Wunden und waren nicht mehr arbeitsfähig, waren nicht mehr existenzfähig. Und weil damals die Bundesrepublik Deutschland nach dem Krieg auf der Basis der Bibel und der wirklichen Sozialität aufgebaut wurde, hat man beschlossen, diese Leute, die ihr Leben fürs Volk eingesetzt haben, die bekommen eine gebührende, lebenslange Rente. Natürlich hat es auch Gauner gegeben, die hatten irgendeinen kleinen Kratzer und haben Schwerbeschädigung vorgegaukelt. Simulanten nennen wir das. Es gibt auch fromme Simulanten, das gibt's alles auch. Ich bin bereist und erfahren genug, dass ich das sagen darf. Und da war einer, der war gut davongekommen und hat gedacht, eine gute Rente, sofort Rente, und dann noch ein bisschen Geschäft nebenbei, ja, da mache ich mir ein schönes Leben. Die Ärzte haben ihn untersucht und hatten Bedenken. Und der eine hat hineingeschrieben in den Ärztebescheid, Simulant hat er reingeschrieben. Er bestand aber, jetzt habe ich mein Leben fürs Vaterland eingesetzt. Was habe ich durchgemacht? Ihr habt ja gar keine Ahnung. Und jetzt will man mich streichen. Er hat es durchgesetzt. Man hat gesagt, vorläufig ja. Und dann hat man ihm einen Detektiv an den Fuß geheftet. Also die Überwachung, wie wir sie heute haben, hatten sie noch nicht. Der hatte aber eine Filmkamera und hat sich so raffiniert und so schlau, den man an die Ferse gesetzt, hat ihn monatelang gefilmt, wie er bei der Nachbarin lieb Männchen gemacht hat, ihre Kohle in den Keller hinuntergetragen hat und wie er selber eingekauft hat, wie er Lasten geschleppt hat und voll arbeitsfähig war, aber eine sofortige beginnende Lebensrente haben wollte. Er wurde vorgeladen, das sei noch einmal etwas zu klären. Und da waren dann drei mehrere Richter da. Und da waren dann auch Leute eingeladen, die sollten sehen, was da läuft. Dass man mit dem Gericht nicht spielen kann. Mit dem ewigen Gericht kann man überhaupt nicht spielen, liebe Geschwister. Ganz gewiss nicht. Und da trat er auf. Sagen Sie uns doch noch einmal, sind Sie fähig zu arbeiten? Könnten wir Ihnen nicht eine leichte Arbeit übernehmen? Nein, unmöglich, das geht nicht. Und dann haben sie die Leinwand runtergelassen, den Filmapparat raus. Und da hat er gestaunt, dass er sich selber gesehen hat. Wie komme ich jetzt auf so einen Vergleich? Bücher wurden aufgetan. Da steht alles drin. Bitte, ich sag's, erschreck nicht, auch das von den Gläubigen steht da drin. Ja. Und trotzdem gibt's noch eine Möglichkeit. Der Mann, der ist verstummt. Er hat gesehen, wie er lastet, wie er Holz schleppt, wie er Kohlen schleppt, wie er arbeitet, im Garten arbeitet, voll tauglich. Was haben Sie jetzt zu sagen? Nichts mehr. Dem wurde nicht nur die Rentenanwartschaft gestrichen, der hat eine saftige Strafe zahlen müssen. Und so eine starke Strafe, dass er sein ganzes Leben lang hat arbeiten müssen, um seine Strafe abzuzahlen. Bitte, wenn ich über den Ernst Gottes rede, ich betone noch einmal, keinem soll es heute Nachmittag unmöglich gemacht werden, vor diesem ewigen Gericht gerettet zu werden. Das war mir so von Herzen, die ersten Sätze. Jesus Christus hat dem Tode die Macht genommen. Wie habe ich hier gelesen? Das Meer, das Völkermeer. Wem gehörte das Völkermeer? Das biologische Meer, das ist verseucht, mit Plastikpartikeln verseucht, die Tiere sterben. Aber das Völkermeer ist noch mehr verseucht. Mit Sünde ist das verseucht, furchtbar verseucht. Und das Meer gab seine Toten wieder heraus. Und der Tod, dieser mächtigste Feind, der ganz zum Schluss erst aufgehoben wird, gab die Toten. Der Tod und sein Totenreich gab die Toten. Und alle standen vor ihm. Alle Menschen, die je einmal gelebt haben. Alle. Auch der Gläubige. Dieser Augenblick, Gottes Angesicht zu schauen, in die Heiligkeit und Reinheit hineinzublicken, wie sagt Gott, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Da werden wir hineinblicken müssen. Und dann, was geschieht da? Da werden viele dann sagen, Ausreden haben, keine stichhaltige Antwort. Und was wird geschehen mit denen? Außer einer Gruppe. Und Lob und Dank, auf die will ich noch zu sprechen kommen. Alle wurden in den feurigen Pfuhl geworfen. Wirklich alle, die nicht im Buch des Lebens geschrieben stehen. Jetzt muss ich aber aufpassen bei den frommen Fanatikern. Oh, was sagst denn du, Bruder Wegner? Ich will dir das sagen. Ich berufe mich auf einen, der es besser weiß wie ich. Und auch besser weiß als die frommen Fanatiker. Der hat nämlich gesagt, verwundert euch das nicht, denn es kommt die Stunde, da werden alle, die in den Gräbern sind, auferstehen. Und vor dem stehen, dem das alles Gericht übergeben ist. Wer ist das? Das ist Jesus Christus. Und was wird er dann tun? Die werden auferstehen bei der zweiten Auferstehung. Und wer da Gutes getan hat, ob sein Name im Buch des Lebens geschrieben steht, lasse ich da drin. Wer Gutes getan hat, hat die Möglichkeit zu leben. Wer Böses getan hat, der kommt ins Gericht. Gott wird niemals diejenigen, die Gutes getan haben, nie von Christus gehört haben, aber fürs Gute da waren, die wird er nie verdammen. So ungerecht ist und kann Gott niemals sein, dass er einen Menschen, der Gutes getan hat, verdammen würde. Aber er wird bewertet werden nach seinen Werken. Deshalb sind die Bücher da, die Filme, die Akten, die Überwachungskameras, würde man sagen. Deshalb sind die da. Wie werden die Leute beurteilt? Nach ihren Werken. Ja, aber die im Lebensbuch geschrieben stehen, auch, die werden auch ihre Fehler sehen. Gott will der Sünde nimmer mehr gedenken, das weiß ich wohl. Aber in den Büchern, da steht alles geschrieben. Und diese Bücher, die sind nicht manipuliert. Ich weiß von kritischen Gerichtsentscheiden, wo Überwachungskameras manipuliert wurden. Was da mit Raffiniertheit getrieben wurde, Otto Normalverbraucher, der einfache Laie, hat gar keine Ahnung, was da getrieben und gemacht werden kann. Aber das geht dort nicht mehr. Und jetzt darf ich nicht vergessen, ich will nicht heimgehen, ohne jetzt noch über das Dritte zu sprechen zu kommen. Eine unaussprechliche Freude. Und ich freue mich, dass es nicht nur Bücher gibt. Und ich freue mich, dass es nicht nur ein Angesicht gibt, vor dem die Erde floh, sondern es schaut bei Nacht und Tage dein holdes Antlitz vor und legt mir vor die Frage, ob ich dich lassen kann. Heute Nachmittag wird nicht nur das Angesicht vor dich gestellt, vor dem die Erde flieht und der Himmel flieht, sondern ein Angesicht, das unter Schmerzen und Qualen seinen Kopf geneigt hat, am Kreuz von Golgatha, für dich und mich. Einer, der gesagt hat, dieses Urteil, das du verdient hättest, den ewigen Tod, den nehme ich auf dich. Sag mir, liebe Zuhörer, ist das etwas? Oder ist das nur eine Unterhaltung? Ist das ein formeller Ablauf heute Nachmittag? Ist das eine Gemeinschaftsstunde? Oder kommt ganz tief in deinem Herzen die Wahrheit und die Liebe Gottes bei dir an? Das Antlitz, da wird ein anderes Antlitz da sein. Das Lamm. Und ich sah den Thron, Gottes. Und der da drauf saß. Ja. Und noch einer auf dem Thron. Das Lamm, wie wenn's erwürgt würde. Und da ist noch ein Buch. Das wird auch aufgetan. Das Buch des Lebens. Wer steht da drin? Denn wessen Name da drin steht, der wird mit dem Tod und mit dem Teufel nicht in den feurigen Pfuhl geworfen. Und ein Bote Gottes hat ausdrücklich und deutlich zu erklären und zu sagen, wessen Name geschrieben steht im Buch des Lebens, der kommt nicht in den feurigen Pfuhl. Ich kann ja nicht anders. Ihr wisst, was ich jetzt gerade sagen muss. Da waren 70, denen der Herr Jesus von dem, was er auf Erden hatte, einen Teil gegeben hat. Die haben geschaut, wie Jesus Kranke geheilt hat, wie er Besessene befreit hat. Menschen unter furchtbarem Zwang, wie die frei geworden sind, wenn Jesus gesagt hat, Satan, lass ihn los. Und sie sind frei geworden. Von dieser Vollmacht sollte jeder Bote Gottes etwas haben. Hat er den 70 vorübergehend gegeben. Damit sie sehen sollten, dass er nicht mit Tricks arbeitet. Nicht hypnotisch, nicht suggestiv, dass das etwas ist, dass Gott in der Lage ist, einem Menschen wie Sie es hinzugeben. Das ist so wichtig, dieser kleine Bericht für mich. Ja. Und die gingen und haben ein wunderbares Erlebnis gemacht. Aber nur, weil Jesus ihnen die Macht gegeben hat. Und dann kamen sie voller Freude zurück. Hast du schon einmal in die glänzenden Augen eines befreiten Menschen gesehen? Hast du schon einmal ein strahlendes Antlitz gesehen, das von einer schweren Krankheit in einem Augenblick geheilt wurde? Ja, gibt's das. Für mich hat's das gegeben und gibt's immer noch. Tut mir leid, ich lese das aus der Bibel. Sind nicht meine Ideen. Die sind voller Freude zurückgekommen. Und es ist Freude im Himmel, wenn sich ein Mensch bekehrt, wenn jemand geheilt wird, wenn Gottes Geist wirken kann in einer Gruppe, in einer Versammlung. Das ist so was Großes, kann man mit Menschenmund nicht beschreiben. Unaussprechlich, habe ich erwähnt. Die kamen voller Freude zurück. Herr, haben sie gesagt, wir kleine Menschlein, uns müssen die Dämonen, die bösen Mächte, die müssen weichen. Ach, heute Nachmittag hier muss die Dunkelheit, das Böse weichen, weil Jesus Christus da ist. Und jetzt sagt Jesus das und das ist meine freudige Botschaft. Freut euch darüber. Ich habe einen besonderen Bibeltext. Er sagt nicht, freut euch nicht darüber, dass Kranke geheilt werden, als wäre ihr schlimm. Freut euch nicht darüber, dass Menschen befreit werden. So ist das nicht gemeint. Freut euch aber viel, viel mehr. Viel mehr als 10 Wunderheilungen, 20 Befreiungen ist, wenn ein Mensch für die Ewigkeit gerettet wurde. Geschwister, wir haben einen ernsten Nachmittag, aber ich hoffe doch auch einen freudigen. Die Freude derjenigen, deren Namen im Buch des Lebens geschrieben steht. Ich habe da ein Lied, das hat mich so sehr beschäftigt und bewegt. Meine Sünden sind viele, wie der Sand an dem Strand. Doch ist mächtig zu helfen meines Heilandes Hand. Wer die Sünde gleich blutrot, soll sie werden wie Schnee. Darum komm und frage ich, ob mein Name dort steht. Und wie sagt der Liederdichter, dass mein Name dort steht, dass mein Name dort steht. Halleluja, ich weiß es, dass mein Name dort steht. Und diese Gewissheit bietet uns das Evangelium an. Es gibt nichts Schöneres, nichts Wertvolleres auf der ganzen Welt, als das, was Jesus anzubieten hat. Halleluja, ich weiß es. Nicht Halleluja. Brillen und Begeisterung zu machen. Aber wer die Gewissheit hat, das ist was ganz Schönes. Jetzt will ich schon zum Schluss kommen. Ich habe versprochen, dass es nicht so lange geht. Wie sagt der Petrus? Nicht nur Jesus sagt, dass man sich freuen soll. Wie sagt der Petrus? Dann werdet ihr euch freuen mit unaussprechlicher herrliche Freude. Was ist herrliche Freude? Eine Freude, die nur Gott geben kann. Unaussprechliche, herrliche Freude. Den Malachi muss ich auch noch zitieren. Es kommt ein Tag, der wird brennen wie ein Ofen, da werden Bücher aufgetan. Der feurige Pfuhl wartet schon. Und die Gottlosen, die Verächter, die werden in die Stroh sein. Und das Gerichtsfeuer wird sie anzünden. Euch aber, die ihr meinen Namen fürchtet, soll aufgehen die Sonne der Gerechtigkeit und Heil unter ihren Flügeln. Und ihr werdet nicht eingesperrt sein. Nicht eingesperrt im Himmel. Eingesperrt ist man im feurigen Pfuhl. Aber im Himmel ist man nicht eingesperrt. Ihr werdet aus- und eingehen. Ganz frei. Kein Finanzamt, keine Polizei, keine Motten, kein Rost, keine Diebe, sondern herrliche, wunderbare Freude. Und jetzt noch ein Lied, das ist mir so wichtig und so groß geworden. Sieh, darum musste Christus leiden, damit du könnte es selig sein. Diese Seligkeit, diese ewige Sinnerfüllung will Gott dir schenken und will sie geben. Aber was muss ich machen, Bruder Wegner? Ich kann mich nie fromm und heilig machen. Ich hab's doch schon probiert. Ist alles schief gelaufen. Hör auf damit, das kannst du wirklich nicht. Das sagt sogar die Bibel, das Fleisch vermag dem Gesetz Gottes nicht untertan zu sein. Aber wie haben wir gesungen? Komm zu dem Heiland, komme noch heute. Komm, du darfst kommen. Ich betone, jeder kann kommen. Niemand muss verloren gehen. Ausdrücklich sagt, wer zu mir kommt, sagt Jesus, den stößt er nicht hinaus. Bist du gekommen? Das war jetzt nicht eine schöne fromme aufbauende Stunde. Das war die Wahrheit über den Ernst und über die Güte Gottes. Ich freue mich so. Ich kann dann, das muss ich noch hinzufügen. Ich freue mich so, dass ich weiß, Bis zum Schwören kann ich's wissen, schwören tun wir nicht. Bis zum Schwören kann ich's wissen, dass der Schuldbrief ist zu wissen. Meine Sünden sind vergeben. Ich habe meine Alterswehwehchen, brauche ich hier gar nicht erklären, weiß man hier in diesem Hause genau. Aber bei all meinen Schwächen und Gebrechen und zunehmenden Wehwehchen habe ich die Freude, ewig gerettet zu sein. Amen.
Mich dorthin, bei Jesus zu Hause ich dann bin. Jesus gibt mir Liebe, Leben, das nie vergeht. Nun hab ich Gemeinschaft und Freude. Er stillet mein Verlangen, er höret mein Gebet. Ich dann bin. Hier bin ich ein Fremdling, der Himmel ist mein Heim. Oh, ich habe Sehnsucht nach Jesus. Nie mehr gibt es Tränen, wenn meinen Freund ich sehe. Bei Jesus zu Hause ich dann bin.